Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Direkte Draht, hier wiederum aus dem Rathaus. Heute freue ich mich ganz besonders, eine ganz besondere Dame hier begrüßen zu dürfen. Nicht ganz unüberlegt, es ist nämlich der Internationale Frauentag, der jetzt vor kurzem war. Frau Magister Astrid Malle, herzlich willkommen.
Hallo.
Ich weiß nicht ganz genau, auch wenn ich mich jetzt schon in das erste Fettnäpfchen hineinsetze, darf ich Sie als Pioniere nennen, denn Sie sind sagenhafte 30 Jahre schon Frauenbeauftragte hier in der Stadt und glaube ich damit auch schlagen Sie sämtliche Rekorde in Österreich. Erstens einmal Gratulation zu einer so langen Zeit. Sie haben sich wunderbar gehalten, wenn ich das so sagen darf. Was hat sich in diesen 30 Jahren getan?
Ja, was hat sich getan? Es hat sich unglaublich viel getan. Also, ja, ich bin Pionierin, Sie dürfen mich so nennen. Und wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, also wenn man das wirklich so einen Zeitsprung macht, dann sieht man, wow. Also muss man sagen, da war eine Frauenbewegung, waren Fraueninitiativen wirklich, wirklich erfolgreich. Also, wie ich angefangen habe, ist es so drum gegangen, da hat es ein altes Frauenhaus gegeben, in der Wiesengasse damals. Dann waren da ganz viele politische Verhandlungen, Argumentationen auch von meiner Seite notwendig. Wie kannst du einen neuen gehen? Und dann ist dieser Neubau entstanden und Land und Stadt hat sich zusammengetan, auch der Bund da die Mittel zur Verfügung gestellt. Und da haben wir jetzt ein modernes Frauenhaus, wo Schutz für Frauen da ist, auch für ihre Kinder, die eben von Gewalt von Männern betroffen sind. Ich finde, das ist etwas, also da wird so ganz sichtbar. Weil wir haben auch zusätzlich dazu den Ausbau des Gewaltschutzzentrums. Also den war klein angefangen. Das war Initiative von einer Frau, von der Roswitha Bucher. Und die hat dann, also die ist nach Wien gefahren und hat ihre, also wir sind so zusammen, das war noch so ein bisschen konspirativ. Also so, was wollen denn die Frauen da irgendwie? Sind das ein bisschen so, eher so die Verrückten, die keinen Mann abkriegen, die irgendwie was studiert haben, was eigentlich eh nicht richtig ist. Also so irgendwie hat sich das angefühlt. Und auch die Roswitha Bucher hat bundesweit ganz viel Wind dafür gemacht, dass Gewaltschutz immer wichtiger geworden ist, dass es dann auch ein Gewaltschutzzentrum in Klagenfurt gegeben hat, das Kärntner. Und das ist ausgebaut worden bis heute. Also auch die Tätigkeitsfelder, da ist wirklich, wirklich viel Hilfe und Information für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Dann haben wir damals das Frauenzentrum Belladonna, hat es damals geheißen. Das war so im zweiten Stock am Villaherring in Räumlichkeiten, wie man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Da ist auch gekocht worden. Alle Frauen haben geraucht wie ein Schlot. Die Kinder waren mit. Ich kann mich erinnern, mein damaliger Mann hat sich auch darüber aufgeregt, dass da geraucht wird. Wir alle haben gesagt, das geht jetzt ja gar nicht. Also das muss jeder ausfordern. Also ich muss auch ein bisschen mit einem lächelnden Auge zurückschauen. Aber und auch diese Frauen- und Familienberatungsstelle, die hat sich total professionalisiert. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mit Fragen hinzukommen und sich beraten zu lassen. Wir haben die Projektgruppe Frauen, die hat als ganz, das waren 3-4 Frauen, die sich zusammengetan haben. Und auch da, das ist zu einem internationalen Zentrum geworden für Frauen, die zugezogen sind, für migrantische Frauen, die dort Sprachkurse machen können, die machen so viel, da muss man auf die Homepage schauen, was es jetzt einfach gibt. Und auch wir in der Stadt, also ich habe als Frauenbeauftragte angefangen, der damalige Bürgermeister Guggenberger hat so zu mir gesagt, und Frau Malle, was werden denn Sie jetzt da so tun? Also es war so gar keine Idee davon da. Und das dann aufzubauen, auch zu überlegen, in andere Städte zu fahren, weil Salzburg und Wien haben das schon gehabt, so wie kann ich denn das jetzt in Klagenfurt einmal angehen und so. Also das war schon ein Prozess. Und ich bin auch so als Alleinige da gestanden, als nominierte Frauenbeauftragte. Und dann da zu einem Team zu kommen, zu einem Budget zu kommen, die Ressourcen zu kriegen und auch im Magistrat ein Standing zu kriegen, da gehört schon was dazu. Und ich kann bei den Verbesserungen gar nicht aufhören, weil es hat natürlich auch rechtlich ganz viele Verbesserungen gegeben. Die habe jetzt nicht ich bewirkt und nicht die Stadt und nicht das Land, sondern es kommt vieles vom Bund. Aber wir haben viel lobbyiert. Also zum Beispiel, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar geworden ist. Man muss sich mal vorstellen, das war ein Besitzrecht des Mannes. Wenn er Sex haben wollte, hat die Frau keine Möglichkeit zu sagen, nein, du weißt was, ich will aber nicht. Wenn er nicht darauf Rücksicht genommen hat, war das sein Recht. Also Und ich kann mich erinnern, wer da alles dagegen war. Das ist aus heutiger Sicht unglaublich. Aber jetzt haben wir das. Also die Frau ist nicht Besitztum des Mannes, auch nicht in einer Ehe. Das ist gar nicht so lang her. Oder dass das, so wann war das, 1999, hat es zum Beispiel die Verankerung im Eherecht gegeben, dass es gesetzlich so gewollt ist, dass die Hausarbeit aufgeteilt wird, halbe, halbe. Und das macht was in unseren Beratungen. Ich berate ja nach wie vor Frauen, das ist mir auch total wichtig, dass wir da eine Anlaufstelle sind. Und man würde es nicht glauben, das ist in Klagenfurt und in Kärnten noch nicht State of the Art, dass das in den Haushalten angekommen ist, dass das die Arbeit von beiden ist und dass das auch rechtlich Auswirkungen hat. Ja. Oder die ganzen Gewaltschutzgesetze, das Kärntner Gleichbehandlungsgesetz, da das Gleiche. Also ich habe da mitgearbeitet, aber ich war eine unter vielen. Also da braucht es ja Juristinnen. Ich bin quasi so die Praktikerin. Ich sage, das kommt in der Beratung vor. Wie können wir das jetzt in ein Gesetz gießen? Also, und jetzt zum Beispiel, dass bei Belästigung, Diskriminierung, dass jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen auch der Arbeitgeber schauen muss, dass er Dienstpflicht, dass der das abstellt. Das ist eine Sache der belästigten Person. Oder dass es auch schon Ersatzansprüche gibt, die da geltend gemacht werden. Da hat es ganz viele gesetzliche Änderungen gegeben. Und die haben jetzt einfach tolle Auswirkungen. MeToo brauche ich nicht erwähnen. Aber Frauen, also ich weiß nicht, ob Sie das selber kennen, aber früher, wenn jemand einen Witz erzählt hat, dann hat man mitgelacht. Auch bei sexistischen Witzen, Blondinenwitze, was auch immer. So irgendwie, wenn man nicht mitgelacht hat, dann war man quasi die unbefriedigte Frau oder die Spaßbremsen oder so irgendwie. So, mein Gott, na, jetzt sei nicht so ein Zicke oder sei nicht so sensibel. Heute, das hat sie umgedreht, dank mit du auch. Das, also Sie werden sich überlegen, was ist denn mit dem los, dass der so einen Witz erzählt? Und das vielleicht auch als Mann ansprechen. Ich komme als Frau gar nicht mehr so in die Bredouille. Also dieses Gesellschaftliche hat sich total geändert.
Wenn Sie das so erzählen, ist es wirklich fast unverständlich, dass das früher einmal anders war und dass das heutzutage eigentlich auch offensichtlich noch immer ein Thema ist, weil eigentlich müsste es selbstverständlich sein.
Ihr gelernt, nichts ist selbstverständlich im Leben. Und wir Frauen, wir müssen immer so dranbleiben, lästig sein, beharrlich sein, einen langen Atem haben. Und das Schöne ist nur, dass wir jetzt einfach auch schon von wirklich 5 Männern unterstützt werden. Das ist das Schöne, das hat sich auch geändert.
Das war der Rückblick, mehr oder weniger auf 30 Jahre. Wenn ich Ihnen so zuhöre, ist aber nach wie vor auch viel zu tun. Wie so zufrieden sind Sie mit einer Art Bilanz, wenn man das so vergleichen kann? Wo sehen Sie sich, beziehungsweise wo geht die Reise hin oder wo soll die Reise auch hingehen?
Also ich glaube schon, die Frauenbewegung ist in meinen Augen die erfriedliche Revolution und ganz erfolgreiche. Das muss, also das muss man auf dieser Welt einfach einmal, das müssen wir Frauen auch selber so sehen. Also wir stehen, also ich sehe mich selber so auf den Schultern der Ahnen, die vor mir gekämpft haben. Es war ein Kampf, es ist nichts vom Himmel gefallen. Es hat ganz viele Menschen gegeben, die einfach auch nicht haben wollten. Also denen die Privilegien eigentlich auch ganz gepasst haben. Ja. Und eins ist auch klar, also diese Frauenthemen sind nicht abgehackt. Also man kann nicht sagen, so okay, jetzt haben wir alles erreicht, weil so ist es leider nicht. Und es braucht noch immer viel, weil wenn ich jetzt sage, ich lebe in einem Patriarchat, dann kann man mir zustimmen oder nicht. Es ist die Frage, wie man sieht. Ich finde, wir leben in einem Patriarchat und da gehören ein paar Sachen einfach zu den Grundpfeilern. Und einer davon ist, dass diese gleichberechtigte Ebene auf Augenhöhe, da ist noch Luft nach oben, dass das wirklich in einer Balance kommt. Und da müssen wir einfach überall noch immer noch schärfen. Und da geht es nur um Bewusstsein und Prävention, finde ich.
Sind für Sie die Frauen in der Stadt schon genügend sichtbar oder kann es da auch Verbesserungen geben? Also Frauen, beispielsweise Straßennamen von Frauen.
Ja, also Frauen sind viel lauter, viel sichtbarer, viel hörbarer als früher, als vor 30 Jahren. Aber auch da, Luft nach oben, gibt es da ganz viele. Also mir hat das eine Kollegin erzählt, ich will jetzt die Stadt nicht nennen, aber dort gibt es tatsächlich mehr Straßennamen, die nach Vögeln benannt sind, als wie nach Männer, nach Frauen, nicht nach Männern, nach Frauen. Und ich finde, das ist schon notwendig, also dass wir uns auch wirklich überlegen, verdiente Frauen sollen einer Stadt durch diese Straßennamen sichtbar sein. Aber wenn ich auch durch die Stadt gehe und mir die Denkmäler anschaue, auf jeder Ecke begegnet mir ein Mann, also wir haben die Maria Theresia, aber eigentlich, ich frage mich schon, also was ist eigentlich mit dem Ingeborg-Bachmann-Denkmal? Wo ist denn das bitte hin verschwunden? Wir brauchen das. Wir haben jetzt einen Maria-Dusch-Preis. Die Maria-Dusch für Klagenfurt total wichtig. Hallo, wir brauchen ein Denk, wir brauchen etwas. Und zwar nicht irgendwo am Stadtrand, sondern zentral, damit Frauen auch sehen, das sind die Frauen, die schon wirklich Wichtiges in der Stadt gemacht haben. Aber wir brauchen auch die Frauen, die jetzt in der Stadt leben, dass die sichtbar sind. Also das brauchen wir. Und da sehe ich schon noch ganz, ganz viel Potenzial. Ich denke, dass es sowas brauchen wird wie ein Frauenkommunikationszentrum. Das braucht es. Wir haben das nicht. Das haben viele Städte. Klagenfurt hat 100.000 Einwohner, Einwohnerinnen. Das braucht es. Und zwar ein zentral gelegenes, feministisches, dort, wo Frauen jeden Alters hingehen können. Und wir dürfen auch die alten Frauen nicht aus dem Blick verlieren. Da tut man so, als wenn es die nicht gäbe. Wir haben ganz viele alte Frauen auch in Klagenfurt. Und da ein Zentrum zu schaffen, wo die hingehen können, chillen, einen Kaffee trinken, den sie sich leisten können, miteinander ins Gespräch kommen, die jungen Frauen ihre Kinder stillen, wickeln, füttern. Und dass es dort auch Angebote gibt, Workshops gibt. Wir haben sowas nicht. Das wäre wirklich notwendig. Und da wären Frauen auch sichtbar.
Wie wichtig sind solche Initiativen wie der Internationale Frauentag oder eben auch der Maria-Dusch-Preis, den es in Klagenfurt gibt? Hilft Ihnen das bei dieser Bewusstseinsbildung?
Ja, auf jeden Fall. Also der 8. März ist ja, also von der Geschichte her betrachtet, ein Kampftag. Also die Pionierinnen haben gekämpft für, also einmal fürs Wahlrecht, Frauenwahlrecht, weil die Männer haben schon gehabt, die Frauen noch nicht. Dann auch für Arbeitszeitgesetze, also Mutterschutzgesetz zum Beispiel, gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, gleiche Löhne, interessanterweise schon seit ganz langer Zeit. Also das ist wichtig, dass wir diese Tage haben, weil da kann man auch wirklich viel transportieren. Ja. Und ja, wir haben es noch nicht erreicht. Wir haben viel im rechtlichen Rahmen erreicht, aber bei der Umsetzung hapert es einfach noch oft. Wir haben die Gleichbehandlungsgesetze, aber wenn man sich anschaut, wer wie viel verdient, wer in den Positionen ist, also ich habe so eine Vision, meine Vision lautet, jede zweite Führungskraft sollte eine Frau sein und jede zweite Putzkraft sollte ein Mann sein. Daran kann man Gleichstellung festmachen, an so ganz praktischen Dingen. Davon sind wir noch weit entfernt. Da braucht man, also wohin man, können wir uns an der eigenen Nase nehmen oder in der ganzen Welt herumschauen, das ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Deswegen braucht es den 8. März. Und ja, alle anderen Tage. Es braucht jedes Mittel, um sichtbar zu machen, hey, wir Frauen haben die gleichen Rechte wie Männer auch. Wir sind alles Menschen. Menschenrechte gelten für alle. Und wir müssen die einfach nur einfordern.
Frau Magister Mahler, Sie haben es ganz am Anfang schon erwähnt, Gewalt an Frauen, ganz ein leider aktuelles Thema. Offensichtlich nach wie vor auch massiv ein Thema in der Gesellschaft, eben aufgrund des aktuellen Falles auch. Auch Sie in Klagenfurt setzen ein Zeichen mit der Initiative Der Stuhl ist leer. Ist Ihnen, wie soll ich jetzt sagen, also das Thema ist offensichtlich auch in Klagenfurt nach wie vor da und es ist nach wie vor ein sehr, sehr brennendes Thema. Ist da meine Einschätzung richtig dazu?
Ja, das ist leider richtig. Also, es ist schon ein bisschen eine seltsame Situation. Österreich ist ein sicheres Land. Wir haben wenige Morde insgesamt im Vergleich EU-weit oder weltweit. Und in unserem Land werden mehr Frauen als Männer ermordet. Da muss man sich fragen, was ist los? Und die werden nicht ermordet, weil das nur immer so in den Köpfen ist, nicht im dunklen Park, nicht im Minirock, nicht betrunken, nicht irgendwo, sondern in eigenen vier Wänden oder Einrichtungen jetzt in dem Fall. Und da, wo man sich eigentlich, wo fühlen Sie sich am sichersten, wenn Sie heimgehen, die Tür zu machen und in Ihrer Wohnung sind oder im Haus oder wo immer? Also, und das ist dann der unsicherste Ort für Frauen. Und dann passiert die Gewalt nicht von einem, dass da ein Einbrecher über den Balkon steigt und irgendwas einschlägt. Nein, sondern ist der, der einmal Liebe geschworen hat, der gesagt hat, ich liebe dich, ich will mit dir. Und da ist was falsch. Und wenn man jetzt sagt, naja, also alle, es gibt so viele Beratungsstellen und die Frauen gehen nicht dorthin, ja, weil es werden so viele ermordet, dann ist das für mich die falsche Fragestellung. Weil die, die hingehen und Hilfe kriegen, die werden nicht ermordet oder im besten Fall überleben sie und werden auch nicht verletzt. Also sozusagen, die Fragestellung lässt mich schon denken, hey, was ist denn da los? Das ist die falsche Fragestellung. Und das Zweite ist, Herr Dr. Unterkirch, dieses Gedankenexperiment. Also ich habe es mir angewöhnt, wie kann ich feststellen, dass etwas falsch ist, indem ich es einfach einmal umdrehe und von einem anderen Standpunkt betrachte. Und ich lade Sie ein, wirklich einmal dessen mitzudenken. Stellen Sie sich vor, in dem Jahr wären in Österreich 7 Männer von ihren Frauen oder von Frauen ermordet worden. Also selbst die Vorstellung ist schon einmal, also weiß man das, aber selbst wenn es gehen würde, kann ich Ihnen eines versichern, da wären nicht nur bedauernde Worte gesprochen und es wäre nicht nur, dass man sagt, okay, also das ist ein bedauerlicher Einzelfall, sondern da würde ein nationales Sicherheitspaket geschnürt, es würde Maßnahmen und Verhaltensregelungen für alle Frauen geben, für alle. Und das vermisse ich umgekehrt, dass man noch immer denkt, das sind Einzelfälle und das betrifft mich ja eh nicht. Und es sind immer die anderen. Sondern, dass einfach klar wird, dass diese eigentlich bei den Tätern die Hilflosigkeit, die da ist, gepaart mit so einer latenten Aggression und dann Frauenhass und Gewalt, also dann der Gewaltausbruch. Dass das etwas ist, was eigentlich auch dem Patriarchat immanent ist. Also das ist eine Stütze, eine Säule des Patriarchats. Und das ist keine Nebenwirkung, sondern das ist eingestrickt. Und deswegen müssen wir alle, und deswegen appelliere ich auch so an die Männer, und Gott sei Dank gibt es es, es müssten eigentlich die Männer aufstehen, wenn wir aufrufen zu Zeichen, sichtbares Zeichen gegen Gewalt setzen, sind zu 99% die Frauen dort. Die betroffen sind, aber die anderen halten sich fern, schauen zu und ganz wenige kommen und sagen, ich setze mich dafür ein. Und das ist mir so wichtig, auch mit unserem Stopp-Projekt in Fichtring, also Stopp Gewalt, weil es darum geht, dass ich wissen muss, jeder Mensch und auch ich als Mann, ja, kann da, deswegen machen wir auch Männertische und Nachbartische und so, ich kann dazu beitragen, wenn ich sehe, einer verhaltet sich komisch, dass ich den anspreche und sage, hey, brauchst du Hilfe?
Vielleicht kurz erklären, das Stopp-Projekt in Fichtring.
Ja, also das Stopp-Projekt ist ein Projekt, wo, also Equalis, das beste Mädchen- und Jugendzentrum Österreichs, da können wir echt stolz sein in der Stadt, dass wir das haben. Also das will ich ausdrücklich erwähnen, weil so ein Team, das so arbeitet und so viel Präventionsarbeit macht, gibt es nirgends in Österreich. Und wir als Stadt sind total froh, dass wir Equalis als Kooperationspartnerin haben und Equalis setzt das in unserem Auftrag und auch im Auftrag des Bundes um. Was wird dort gemacht? Dort gehen Mitarbeiterinnen von Equalis wirklich von Tür zu Tür und klopfen an, bringen mit Informationsbroschüren, was ist überhaupt Gewalt? Also, wo fängt es denn eigentlich an? Ja, wo fängt es eigentlich an? Weil es gibt ganz, also die Morde oder das Schlagen oder die Watschen, das ist ja quasi die Spitze. Darunter, das kann man sich ja wie ein Eisberg eben vorstellen, darunter gibt es ja noch ganz, ganz viel mehr. Und zu sagen, hören Sie mal her, da ist es, wir sind da, da gibt es eben dann eine Möglichkeit, wo man sich ja hinwendet. Sie können ganz unterschwellig zu mir kommen. Oder okay, Sie sind gar nicht betroffen, aber Sie sind Nachbarin. Was tun Sie denn, wenn Sie hören, in der Nachbarwohnung geht es ziemlich laut zu? Was gibt es denn da für Strategien? Kann ich dort einfach anleiten und sagen, ma, ich brauche halt ein paar Kalmehl, weil ich brauche auch einen Kuchen. Ich brauche keinen Kuchen. Dass ich einfach nur einmal signalisieren kann, hey, da ist was. Wie? Und ich kriege selber auch ein Bild davon und auch Hilfe anbieten. Oder auch, Ich habe so in meiner Berufstätigkeit das auch schon so, wenn so Anfragen kommen, kommen ja auch von Nachbarn, was soll ich denn da machen oder so, dann ist es ganz wichtig, dran zu bleiben. Also auch wenn die Frau sagt, na, da war nichts und eh alles gut, ich nehme das weiterhin wahr, dass ich immer wieder Hilfe anbiete und nicht sage, na, ich kann eh nichts machen, da hilft nichts. Oder wenn eine Frau schon im Frauenhaus war und wieder zurückgeht, sie wissen nicht, warum sie zurückgeht, sind oft die existenziellen Mittel oder was auch immer, nicht zu sagen, okay, sie ist selber schuld. Nein, sie ist nicht selber schuld. Dranbleiben und wiederhelfen und Hilfe anbieten. Ganz, ganz oft. Und das zeigt dieses Stopp-Projekt. Und angesprochen werden nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Das finde ich uns wesentlich.
Weil Sie gerade gesagt haben, eine Kontaktstelle oder wo kann man anrufen, wenn jetzt wirklich jemand in diese Situation kommt, was ist so die erste Anlaufstelle oder die erste Nummer, die wir auch dann einblenden können?
Natürlich? Also bei Gewalt ist es immer die Polizei. Mhm. Ja, also so wie man bei einer Feuer, beim Feuer die Feuerwehr ruft, ruft man bei Gewalt die Polizei. Und die Frauen sollen sich nicht scheuen. Mhm. Ja, also da ist ganz oft noch Scham, die da eine Rolle spielt. Aber es gibt auch den, um das noch fertig zu machen, es gibt auch den Kärntner, eine Frauenhelpline, die können es einblenden, die gibt es da auch. Es gibt den Frauennotruf, es gibt das Frauenhaus, da kann man auch, also da gibt es auch Notrufnummer. Aber wie gesagt, in erster Linie ist die Polizei zuständig und dann, wenn man Beratung braucht, das Gewaltschutzzentrum. Mhm. Und bitte wirklich anrufen und sofort, also so, als wenn sie einen Unfall haben, den Namen, wo bin ich, die Adresse und Hilfe. Mhm. Hilfe, ich brauche Hilfe. Mhm. Weil und dann, das ist es, das ist wirklich wichtig.
Frau Magistermale, sehr beeindruckende und auch nachdenkliche Worte. Lassen Sie uns zum Abschluss aber trotzdem noch, um auch die Lanze den Männern zu brechen oder für die Männer zu brechen und dass sich die Zunft hochhalten kann. Es gibt ja auch viele Männer, die sich sehr bemühen. Mhm. Trotzdem, man kann sich auch immer verbessern. Was liegt Ihnen am Herzen, was Sie uns bei Männern so ganz pauschal so mitgeben möchten?
Also so ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe mit Frauen ist immer ganz was Wichtiges, finde ich. Was kann ich Männer mitgeben? Ich muss jetzt tatsächlich mal genau nachdenken. Und denke da auch auf meinen. Also es liegt mir etwas am Herzen und das ist das, dass Männer unbezahlte Arbeit übernehmen. Mhm. Denn nur wenn die Frauen auch frei werden von unbezahlter Arbeit, was meine ich damit? Ne? Kinderbetreuung. Mhm. Also ich habe das in meinem Leben gelebt und ich weiß, Männer kennen das super, super gut. Sie können nicht stillen und sie können nicht gebären. Aber ab dem Zeitpunkt kennen sie alles. Also, und ich habe das miterlebt und es ist auch eine Freude für Männer. Und es ist auch Entwicklungsmöglichkeit. Und das kann man nie mehr wieder einholen als Mann, wenn man quasi da sagt, okay, ich habe eh meine liebe Frau zu Hause, die schaut auf das Kind und alles ist gut und die bringt das Geld nach Hause. Und damit ist die Geschichte dann gegessen und ich bin der Freizeitvater. Junge Frauen wollen da was anderes und ich habe das auch mein Leben lang anders haben wollen. Ja, also es ist doch völlig seltsam, dass Männer, wenn ein Kind auf die Welt kommt, so viel Überstunden machen wie nie. Also braucht man sich nur anschauen, die einschlägigen Studien dazu. Ich glaube, das ist dem auch geschuldet, dass Männer so das Gefühl haben, jetzt muss ich tun, jetzt muss ich leisten und so. Und in den Scheidungsberatungen sagen so viele Frauen, da hat er mich schon allein gelassen. Da war ich schon allein daheim, da war ich überfordert, da bin ich gewusst wie. Und deswegen sage ich, liebe Männer, macht euren Teil, da geht es gar nicht um Unterstützung der Frauen, sondern macht euren Teil. Es ist auch euer Kind, bringt euch ein die Hälfte. Und da geht es dazu, dass es ja auch Karenz geht und dass ihr leider, leider Gottes all diese Diskriminierungen erfahrt, die Frauen auch erfahren. Ja, dass ihr auch weniger Geld zur Verfügung habt, dass die Karriere nicht so läuft und so weiter. Dass ihr kranke Kinder pflegen, Pflegeurlaub, wenn die Frau eine Woche gegangen ist, wenn es möglich ist, dass der Mann auch eine Woche Urlaub geht. Pflegeurlaub geht. Die Altenbetreuung, ich erlebe das so oft, dass quasi die Frau für die Betreuung von ihren Eltern zuständig ist und auch noch von den Schwiegereltern. Aber hallo, das sind seine Eltern. Also dort ist alles aufzuteilen. Das macht Frauen frei für Erwerbsarbeit. Und Erwerbsarbeit ist einfach wichtig, dass man die Existenz sichert und dass man ungefähr über das gleiche Einkommen verfügt. Mhm. Also Ich habe immer Männer geliebt, die zumindest genauso viel verdient haben wie ich. Und das ist einfach was Feines, wenn es da einen Gleichstand gibt und wenn sie mit mir gemeinsam geputzt haben. Nämlich nicht mir geholfen haben beim Putzen, sondern sie haben ihren Dreck selber weggekramt und waren für ihren Dreck zuständig, auch das Klo zu putzen, weil sie haben das Klo genauso benutzt wie ich und sie haben nicht mir geholfen, das Klo putzen. Sie haben ihren Teil da geleistet. Und beim Essen kochen das Gleiche. Also ich finde, das sind so praktische Sachen, aber die machen Frauen frei. Essen zu kochen fängt nicht damit an zu sagen, Schatzi, kann ich was tun in der Küche? Es fängt dabei an zu sagen, okay, jetzt mache ich mir mal Gedanken, die Woche hat 7 Tage, was werden wir 3 oder 4 Tage essen? Und wie kommt das Essen zu Hause? Und dann für 3 oder 4 Tage in der Woche fürs Essen wirklich zuständig zu sein. Und die Frau setzt sich hin und isst. Und dann wieder umgekehrt. Das ist meine Vision vom Leben.
Frau Magister Malle, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr beeindruckend, sehr, sehr tiefgründig auch. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.